Ja, Bühnenhuber, sein Galgenfeld zu Bern. Er beschreibt das mit seinen etwas speziellen Worten, wie das in seinem Quartier aussieht. Ich weiß nicht, was er für ein Bild hat von diesem Galgenfeld-Quartier. Eigentlich gar nicht so viel Aussergewöhnliches, oder? Es wird gelebt, gegessen, gewohnt, geschafft, wie in vielen anderen Quartieren ja auch. Und vielleicht könnte man sagen, wie auch in Ortschaften wie Zollbrück oder Langnau oder Trubschachen. Vom Kochen von Spiegelei oder Rührei und Speck, von Flecken auf den neuen Hosen, von verschiedensten Menschen um ihn herum. Ich weiß nicht, ob es zu Langnau einen Coiffeur hat, der einen Hund mit einem Geschwür hat. Aber dass wir Döner essen können, zum Mittag und zum Nacht, das weiß ich, zu Langnau. Dass wir gerne weniger Bäcker und Metzger haben, das haben wir auch schon festgestellt. Dafür haben wir schon gleich einen Aldi, also auch hier. Frauen, die das rote Lämpchen anmachen, gibt es garantiert. Vom Morgen früh bis am Abend spät arbeiten oder Fernsehen schauen, das wird auch in unseren Quartier und Ortschaften. Bei mir entsteht beim Hören von diesem Song ein Bild von einem Quartier, wo jedes vor sich her lebt. Isst, arbeitet, seinem Vergnügen nachgeht. Und die Menschen, die neben ihm, um ihm herum sind, die nimmt man zwar wahr, man nimmt sogar ihr Problem wahr, aber lässt sie sein. Eine gewisse Teilnahmlosigkeit bis sogar Rücksichtslosigkeit gehöre ich da raus. Oberflächlichkeit, Trostlosigkeit und Lieblosigkeit. Tönt das nicht an vielen Orten auf dieser Welt ähnlich und gleich? Findet man das Quartier Galgenfeld nicht überall auf unserer Welt? Die Menschen beschäftigen sich mit sich selber, essen, trinken, Geld verdienen, Vergnügen. Und daneben herrscht Teilnahmslosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Oberflächlichkeit, Lieblosigkeit. Und im heutigen Bibeltext geht es um Ähnliches. Ich fange mal an lesen. Der ganze Text heute ist übrigens aus Matthäus 24, 36 bis 51. Also Matthäus 24, 36 fange ich mal an. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, ja, noch nicht einmal der Sohn. Denn Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Das Ende, das da wird kommen, was wir es da gerade gehört, bezieht sich auf das, was wir in den letzten beiden Predigten gehört haben. Jesus erklärt da den Jünger, was auf dieser Welt wird sein, bevor er wieder kommt, das zweite Mal kommt. Es werden strube Zeiten sein mit Krieg, Hungersnot, Seuchen, Erdbeben, ja sogar die Kräfte vom Weltall kommen durcheinander. Meteoriten schlagen auf der Erde ein. Die Sonne wird trüb und der Mond verfinstert sich. Alles gerät buchstäblich aus den Fugen. Und die Menschen erleben das mit. Die einen vielleicht die einen Ereignisse mehr, die anderen Ereignisse mehr. Aber alle bekommen es mit. Aber niemand wird wissen, wann genau, Tag und Stunde, das wird geschehen. Nicht einmal die Engel oder Jesus. Nur Gott alleine. Das soll uns auch davor bewahren, Daten zu berechnen oder denen zu glauben, die das machen. Matthäus zitiert weiter. Wenn der Menschensohn, also Jesus, kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. Quartier Gaugenfeld. Sie aßen, tranken und heirateten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Die Menschen da jetzt vom Noah hat da, wie sie gäng hat da. Sie hat gegessen, getrunken, geheiratet, hat verheiratet. Und eigentlich gibt es ja da nichts Schlechtes darüber zu sagen. Wenn wir im Buch Mose nachlesen, wo die Geschichte auch drinnen steht vom Noah, dann ist es noch ein bisschen anders. Und meistens hören wir es ja auch so. Noah war ein rechtschaffener Mensch. Ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Also, im Mose steht, Menschheit ist Tür und Tür verlogen, verdorben, voll Gewalt. Das erwähnt Jesus hier aber nicht. Essen, treichen, heiraten, leben. Es geht ihm um etwas anderes. Nämlich um die Galgenfeld-Quartiereinstellung, sage ich mal. Die Galgenfeld-Quartiereinstellung der Menschen. Die Sorglosigkeit, Gleichgültigkeit, Gott gegenüber, aber auch den Mitmenschen gegenüber. Die Menschen haben Gott, werden Gott vergessen. Sie leben ihr Leben, gestalten es so, wie es ihnen gerade kommod kommt. Sie leben vielleicht nicht einmal als schlechte Menschen. Sie ermorden niemanden. Sie lügen nicht. Sie sind vielleicht sogar freundlich zu ihren Mitmenschen und tragen Sorge zur Umwelt. Was aber fehlt, ist der Blick zu Gott. Der Kontakt mit ihrem Schöpfer, dem Herrscher über die Welt. Jesus sieht, dass die Menschen bei seinem zweiten Wiederkommen so in ihren Alltag verdürft und verliebt werden sie, dass sie ganz überrascht werden sie, dass der Menschensohn kommt. Dass es tatsächlich ein Ende gibt für die Welt, die jetzt ist. Im Song vom Galgenfeldquartier wird auch das ganz normale Leben beschrieben. Der Alltag mit Essen, Arbeiten, Einkaufen, Nachtleben, was es halt so mit sich bringt. Die Menschen leben vor sich her und sorgen sich vor allem um sich. Man sieht zwar die Nöte der anderen, aber sie sind irgendwo auch gleich. Ist ja gäng schon so gewesen, was können wir schon machen? Es wird auch gäng so bleiben. Wie sieht es in unserem Quartier, Dorf, Wohnort aus? Wie sieht es in unserem Leben aus? Leben wir vor allem für das Essen, das Trinken, vielleicht das Arbeiten, Freizeit, Hobby? Leben ich für mein Leben? Hauptsache mir geht es gut und habe ein gutes Leben. Wir haben im Text gehört vom Noah, von der Flutwelle. Wenn wir von dieser Flutwelle zur Zeit vom Noah hören, die alle Menschen verschlingt und vernichtet, bis auf die Familie vom Noah und die Tiere, die auf dem Schiff sind, dann tönt eben auch das andere Galgenfeld mit rein. Das Galgenfeld vom Zielstrich, Entscheidungsstrich, die finale Ziellinie, weiss oder schwarz, bestangen oder nicht, gerettet auf dem Schiff oder überrascht und hoffnungslos verloren. Mit dem gleichen Stil geht es in unserem Text, in diesem Matthäus-Text, scheinbar weiter. Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Weiß oder schwarz? Zwei Frauen werden Getreide mahlen, die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Weiß oder schwarz? Gerettet im Ziel oder verloren zurück? Jesus betont nochmal, dass die Jünger, dass wir sollen wachsam sein, weil wir nicht wissen, wann er wiederkommen wird. Eins ist euch doch klar, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Wenn Jesus wiederkommt, wird es also unverhofft sein. Und es wird Menschen geben, die vorbereitet sind, wie der Noah bei Flut. Und es wird Menschen geben, die von dem Kommen überrascht werden sein. Das sind doch eben die, die zurückbleiben. Auf dem Galgenfeld. Und irgendwie schwingt ja da auch das, so ein Damoklesschwert über uns, oder? Längt es mir recht zum Sieg schwarz oder weiss? Und in der Kadernmusik, die ich als Jugendlicher gespielt habe, Gornet gespielt habe, sind wir ein paar Mal zu Beerdigungen eingeladen worden. Und dann haben wir aber den Marsch der guten Kamerad gespielt. Vielleicht kennt ihr den oder den anderen. Und der Text, der fängt so an. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite, in gleichem Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen. Gilt's mir? Oder gilt's dir? Ihn hat es weggerissen. Er liegt mir vor den Füßen. Das ist ein Lied von 1809. Soldaten, die in Krieg gezogen sind. Dann hat man noch nicht mit hochtechnologischen Waffen über weite Distanzen aufeinander geschossen. Dann hast du noch gesehen, wie der Feind Kanonen gezündet hat. Du hast einen kurzen Moment Zeit gehabt, zu überlegen, bricht die Kugel jetzt mehr oder bricht sie der andere? Ein bisschen können wir die Beispiele, die Jesus hier erzählt, ein bisschen so können wir rüber, bricht es mehr oder bricht es der andere? Längt es mir oder längt es mir nicht? Wie ist es echt den Jüngern gegangen, wo sie die Worte von Jesus gehört haben? Haben sie es können verstehen? Haben sie sich das Wiederkommen von Jesus können vorstellen? Haben sie sich nicht auf die Frage gestellt, was ist denn, wo wird denn ich denn sein? Sind wir denn wirklich bereit? Was haben sie sich unter dem Wiederkommen von Jesus können vorstellen? Jesus hat ja dann noch gelebt. Also ist die Jünger hier noch nicht gewusst, dass er schon gleich wird gekreuzigt werden, dass er nach 3 Tagen wird auferstehen, dass er wird leben, dass er in den Himmel wird auffahren. Das ist ja alles nicht gewusst. Er ist dann als Mensch mit ihnen unterwegs gewesen, wie er das so sieht. Ihre Rabbi und Freund. Sie hat zwar gewusst, dass Jesus ein neues Reich wird aufbauen. Etwas ganz anderes. Weder das, was jetzt war, aber keine Unterdrückung, der fremde Herrscher, ein Reich, wo Gottes Frieden herrscht. Von dem hat er ja schon geredet. Von dem haben auch die alten Propheten geschrieben. Das haben sie gewusst. Aber wie das wird zustande kommen, wie das passieren soll, haben sie sich kaum richtig vorstellen. Und wahrscheinlich haben sie sich eine weltliche Herrschaft vorgestellt. Mit einem Jesuskönig, da die Krone, wo Israel von der römischen Besatzungsmacht befreit. Ein Jesus, der von Jerusalem aus regiert. Wir wissen heute zum Glück mehr. Wir wissen, dass Gottes Plan anders ist. Wir wissen, dass die Befreiung viel umfassender ist, dass das Friedensreich viel gewaltiger ist, als man sich das vorstellen kann. drei Kapitel weiterschreibt der Matthäus für Verurteilung und für Hinrichtung von Jesus. Jesus wird gekreuzigt auf dem Galgenfeld von Jerusalem. Das Golgatha. Der Menschensohn, Jesus, der das Himmelsreich auf die Erde bringen soll, ist am Galgen, am Kreuz gehangen und gestorben. Wir wissen es. Unschuldig ist er gestorben. Für dich und für mich. Er, Gottes Sohn, hat sich geopfert, um meiner und deiner Schulden, Verfehlungen, Sünden ans Kreuz zu treten. Er ist gestorben. Stellvertretend für mich und dich, für alle Menschen, die ihn annehmen. Er hat uns so befreit von all unseren Schulden vor Gott, wo wir doch ganz genau in unserem Herz wissen und spüren, dass wir die haben und dass wir nie von uns aus, von dem heiligen Gott, Schöpfer, könnten bestehen. Nie fähig wären, schuldlos vor Gott zu werden oder zu sein. Nie von uns aus fähig wären, um Gott gerecht zu werden, um von ihm aufgenommen zu werden. Jesus hat uns von dieser Schuld befreit. Wir dürfen Gewissheit haben, dass wir durch Jesus befreit dürfen leben. Wie viel grösser ist die Befreiung, wenn der einfache Befreiung von einer weltlichen Macht? Das müssten wir viel mehr betonen. Viel mehr darüber reden, proklamieren, uns darüber freuen. Das ist Befreiung. Wir dürfen ganz gewiss sein, dass wir gerettet sind. Auf der Arche, auf dem Schiff. Jesus ist unser Schiff, wo uns ganz sicher die Sicherheit gibt, dass wir nicht auf dem Galgenfeld enden, dass wir nicht zurückbleiben, sondern dass wir angenommen sind. Das Damoklesschwert ist weg. Unser Ziel, unsere Zielflagge, die ist weiss. Gewonnen. Jesus hat sie für mich schon gewonnen. Jesus fährt mit dieser Frage und Erklärungen an die Jünger weiter. Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter, fragte Jesus die Jünger. Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Jesus redet da von sich als Herr und auch wieder von seiner Rückkehr. Und vom Verwalter, das sind seine Jünger und auch wir. Wir, Nachfolger von Jesus Christus, nicht nur Pastoren und Theologen, natürlich die auch, aber jeder Jünger, du und ich, gelten als Verwalter. Verwalter von Ressourcen. Jesus redet hier vom Essen verteilen unter allen anderen Mitarbeitern zur rechten Zeit. Nahrung. Das heisst nichts anderes als eine gerechte Verteilung von Lebensmitteln. Dass alle genug zu essen bekommen. Für das sollen wir uns einsetzen. Und das soll gewissenhaft ausgeführt werden. Und ich gehe noch weiter. Wenn Jesus an einer anderen Stelle sieht, dass wir alle unsere Nächsten sollen lieben, dann gilt die Verwalterschaft noch weiter darüber aus. Für die ganze Welt. Wenn jener Verwalter aber unzuverlässig ist, so geht's weiter. Und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt. Und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und Trinkgelage zu veranstalten. Dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen, dorthin, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Jesus zeigt auf, wie sich wirkliche Nachfolger von ihm verhalten. und wie bei seinem Umkommen ihr Verhalten, ihren wahren Charakter zeigt. Rücksichtslosigkeit, Teilnahmslosigkeit, Lieblosigkeit hat keinen Platz. Nur für sein Essen zu sorgen, sein Reichen, sein Geld, sein Vergnügen suchen, das ist nicht das, was ein Nachfolger von Jesus ausmacht. Die Galgenfeld-Quartiereinstellung ist nicht das, was Jesus erwartet. Treue Verwalter sorgen sich um die Mitmenschen, ob es länger geht als angenommen, bis Jesus wiederkommt. Gewissenhafte Verwalter bleiben geistlich fit und denken über das Wort von ihrem Herrn nach. Wir können es sogar nachlesen in der Bibel. Sie probieren es pflichtbewusst umzusetzen in allen Situationen, die sie erleben. Sei es im Umgang mit Mitmenschen, Tieren, Pflanzen, ja, der ganzen Schöpfung. Wir Menschen sind als Verwalter der ganzen Schöpfung eingesetzt. Das heisst schon ganz am Anfang der Bibel. Ich komme noch zu einem letzten Punkt, der mir wichtig geworden ist. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, nein, Jesus ist auferstanden. Es gibt doch gern wieder Menschen, die sagen, das kann nicht sein, wir zweifeln das auch. Sie schauen das als Erfindung an. Schöne Gedanken vielleicht von seinen Jüngern oder bestenfalls im übertragenen Sinn verstanden. Aber das ist einfach nicht wahr. Die ganzen Beschreibungen von Jesus Tod, wie das hat stattgefunden, aber auch, was dann rund um seine Auferstehung passiert ist und wie sie passiert ist, lässt nicht dran zweifeln. Und nach der Auferstehung hat es so viele Zeugen gegeben, die ihn gesehen haben, die er sich ihnen gezeigt hat, dass es unmöglich nicht wahr sein kann. Wenn es eine Erfindung, ein Trick der Jünger wäre, wäre das aufgelogen und hätten die Menschen gemerkt, dass das nicht stimmen kann. Aber das Gegenteil ist ja passiert. Die Menschen haben angefangen zu glauben, weil das gewaltige Ereignis wahr ist und die Menschen, die das erlebt und haben es weiterverzählt, auch wenn sie verfolgt wurden, vertrieben, gefoltert und ermordet. Die Wahrheit lässt sich nicht verschwiegen. Und die Wahrheit ist ganz wichtig. Wichtig für unsere Predigt, aber auch wichtig für unser Leben. Mit der Auferstehung hat ein neues Zeitalter angefangen. Und das ist wirklich so. Jesus hat mit seiner Auferstehung das Reich von Gott in die Welt hineingebracht. Seit Jesu Auferstehung hat das Reich angefangen, Raum einzunehmen. Seit Jesu Auferstehung hat der Tod seine Macht endgültig verloren. Seit Jesu Auferstehung haben wir eine ganz neue Perspektive. Gottes Reich ist mit der Auferstehung von Jesus in dieser Welt installiert worden. Wo gerade durch uns, Jünger, Nachfolger von Jesus, kann das Reich weiter sichtbar gemacht werden. Soll das weiter sichtbar gemacht werden? Wir sind beauftragt, das Reich gut zu verwalten, auszubauen und dafür zu sorgen, dass es der ganzen Schöpfung gut geht. Die Galgenfeld-Quartiereinstellung passt nicht zu uns und darf uns nicht sorglos, teilnahmslos, rücksichtslos und lieblos werden. Nicht unseren Mitmenschen gegenüber und nicht unserer Schöpfung gegenüber. Sondern wir sollen als verantwortungsvolle, dankbare, rücksichtsvolle und liebende Jesus-Nachfolger die Stimmung durchbrechen. Und den Stil von unserem Herr Jesus in die Welt hineinbringen. Wir wollen parat sein, wenn unser Herr kommt und uns darauf freuen. Und die schwarz-weisse Zielflagge, die macht uns nicht Angst und lässt uns nicht zweifeln, ob wir gewinnen oder nicht. Jesus hat für uns schon gewonnen, am Kreuz, zu Golgatha, am Galgen. Und wir sind gewiss, er hat den Siegespreis gesichert. Wir werden das Ziel in seiner Gemeinschaft erreichen. Und davon kann uns nichts abhalten. Und das wollen wir nie, nie, nie vergessen. Jesus hat für uns gewonnen. Wir haben das Ziel vor Augen. Und wir dürfen fröhlich auf das Ziel herarbeiten, fröhlich auf das Ziel heranschauen und uns freuen darauf, einmal in Jesus Arme zu sein. Ich bete mit uns. Ja, danke, Herr Jesus, dass du den Sieg gebrungen hast, dass du mit deinem Tod, mit deiner Auferstehung den Tod überwunden hast, dass wir dürfen wissen, wir dürfen leben. Ewig leben, dass dein Reich schlussendlich Macht übernimmt, die Herrschaft übernimmt und dass das ein Reich wird sein, wo wir uns drinnen dürfen wohl fühlen, wo es uns drinnen darf wohl sein, wo die Schöpfung wird drinnen aufgehen, wo wirklich das Leben wird stattfinden und das Leben miteinander wird stattfinden. Danke, Jesus, dürfen wir das hier schon ab und zu spüren. Nicht gern gleich, aber lass uns das gern wie tiefer eindringen, erleben. In uns persönlich, in unserer Gemeinde, in unserer Umgebung, in unserem Umfeld. Ja, nimm da Raum ein. Jesus, dir wollen wir ihn geben. Amen.